Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit und herzlich willkommen beim Büchermarkt. Unsere Aufmerksamkeit gilt heute der niederländischen Literatur. In der aktuellen Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft ist ein Auszug aus Johannes Jacobus Vosköls Roman Nicolins Mutter nachzulesen. Der Autor wurde in den Niederlanden, aber auch bei uns berühmt mit seinem siebenbändigen Romanwerk Das Büro. Ich habe mit Vosköls Übersetzer Gerd Busse über den bei uns noch unbekannten Kurzroman Nicolins Mutter gesprochen. Dazu gleich mehr. Zunächst zu Tommy Wieringa. Der 1967 geborene Niederländer wird gleichermaßen von der Kritik wie auch von einem großen Publikum geschätzt, was ja nicht unbedingt so oft vorkommt. Wieringa feierte Erfolge mit seinen Romanen Joe Speedboat und Dies sind die Namen. In Wieringas Büchern stehen oft Außenseiter im Mittelpunkt des Geschehens, so auch in seinem neuen Roman Santa Rita. Erzählt wird hier eine Geschichte über das Leben in einer sogenannten abgehängten Region. Alles weitere von Ulrich Rüdenauer.
Provinz ist, wo ich bin. Das war einmal ein beliebter, selbstironischer Postkartenspruch. Paul Krüsen und sein Vater Alois sind über Ironie allerdings schon lange hinweg. Auf die beiden trifft der Satz passgenau zu. Sie leben auf dem niederländischen Land. Kommen sie einmal heraus aus ihrer Gegend, befällt sie spätestens nach 3 Tagen das Heimweh. So ist es Alois sogar bei seiner Hochzeitsreise ergangen. Und wenn Paul mit seinem besten Freund Hedwiges für 2 Wochen nach Thailand reist oder in ein anderes Land, das von alleinstehenden Männern gerne aufgesucht wird, ergeht es ihm nicht anders. Pauls Vater kommt allerdings gar nicht mehr raus aus seinem Haus, selbst wenn er wollte. Er ist inzwischen ein Pflegefall. Seine Frau hat sich vor vielen Jahren mit einem aus der Sowjetunion geflüchteten Piloten aus dem Staub gemacht. Mit einem Ivan, würde er sagen. Paul war damals 8. Die Männer-WG hat sich so erzwungenermaßen über die Jahre eingespielt, nur dass sich inzwischen nicht mehr der Vater um den Sohn kümmert, sondern umgekehrt. Der fast 50-jährige Paul verdient sein Geld mit Militaria, Restbeständen der NVA und Reliquien aus dem Dritten Reich. Filmausstatter sind seine Kunden, aber auch Fetischisten. Und natürlich handfeste Neonazis. Paul stört das nicht sonderlich. Da, wo er mit seinem Vater lebt, darf man nicht so wählerisch sein. Marienfehn heißt der Ort, gelegen unweit der Grenze zu Deutschland. Vom liberalen, multikulturellen Amsterdam ist das so weit weg wie beispielsweise das kleine Hirschfeld in Sachsen von Berlin. Das ist das idyllische Dorf, in dem die AfD bei der Landtagswahl kürzlich 50,6% der Stimmen erhalten hat. Es gibt gewisse strukturelle Ähnlichkeiten zwischen solchen Städtchen, die am Rande des Geschehens liegen und sich gerne selbst als abgehängt bezeichnen. Zwar lassen sich dort kaum Ausländer blicken, aber schuld sind die doch an der Misere. Der Ivan, die Polen und Rumänen hier, die Flüchtlinge dort. Man neigt in diesen aussterbenden Regionen eher zum Konservatismus, vorsichtig ausgedrückt. Ein paar Chinesen leben allerdings schon in Marienfehn. Seit ein paar Jahren betreiben sie ein Lokal am Ort, jeder geht dorthin. Aber keiner würde die Zugezogenen vermissen, wenn sie wieder verschwenden. Bis auf Paul. Und sein Freund Hedwiges mit seiner seltsamen Kopfstimme vielleicht, der den alten Tante-Emma-Laden seiner Eltern weiterführt, obwohl alle längst im Supermarkt einkaufen gehen. Der Fortschritt macht eben auch vor diesem Niemandsland nicht Halt. Ein paar Indizien weisen darauf hin. Bremsschwellen auf der Straße sollen den Rasern Vernunft beibringen. Der Pfarrer kommt aus Brasilien. Inzwischen müssen die ehemals Missionierten die alten Gemeinden in Europa missionieren, weil der Nachwuchs fehlt. Den Bankautomat hat man allerdings wieder abgeschafft. Lohnte sich nicht. Die Jahre zehren hier ein bisschen mehr an den Menschen als anderswo, an Hedwiges ebenso wie an dem Erzähler Paul und seinem Vater.
Wer uns sieht, dachte er, kann sich nicht vorstellen, wie es früher war. Er konnte es sich selbst kaum noch vorstellen. In gewisser Hinsicht war alles beim Alten, 2 Männer in einem Haus und ein halbes, lautlos verstrichenes Jahrhundert. Doch bei einem anderen Lichteinfall war nichts mehr wie früher.
Es ist diese Spannung zwischen einer das Gemüt beruhigenden und zugleich einschläfernden Ereignislosigkeit und dem Einbruch des bedrohlich Fremden, die Tommy Wieringa in seinem neuen Roman Santa Rita mit großer Sensibilität und minutiöser Beobachtungsgabe zum Thema macht. Wieringa, selbst in so einer Gegend aufgewachsen, hat in seinen Büchern schon öfter von, im wahrsten Sinne des Wortes, am Rande beheimateten Figuren erzählt. Manche stehen sogar am Abgrund. Dass er mit Empathie von ihnen spricht, bewahrt ihn davor, seine Schmalspurhelden zu Karikaturen werden zu lassen. Denn tatsächlich wachsen einem Paul, Edwiches oder der Snackbar-Betreiber Baptiste, der eines Tages unerwartet zu einer chinesischen Familie kommt, unversehens ans Herz. Obwohl sie alle von einer immensen Müdigkeit befallen sind, ihrem gleichförmigen Alltag keinen Widerstand entgegensetzen und nicht unbedingt eine Welt verkörpern, die man als kosmopolitisch und liberal gesinnter Mensch gerne überall vorfinden würde. Das Fremde steht immer in Verdacht, gefährlich zu sein. Der Fremde erscheint hier meist in Gestalt des Diebes, Entführers, Drogenhändlers, ganz egal, was er tut.
Die Abschaffung der europäischen Binnengrenzen hatte nicht nur den Freihandel gebracht, sondern auch solchen Scheiß. Willemstad, Hamburg, Marienfehn. Da kam man nicht mehr mit.
Wer nicht mehr mitkommt, resigniert oder begehrt auf. Je unübersichtlicher die Weltlage wird, je undurchschaubarer politische Entscheidungsprozesse, je intensiver das Gefühl des Abseitsstehens, desto stärker grummelt es in der Volksseele und desto lauter rumort es an den Rändern der Wohlstandsgesellschaft. Meist richtet sich die Wut dann nicht gegen Strukturen und gegen ein ungerechtes Wirtschaftssystem, sondern eben gegen andere Menschen. Die ländliche Welt verschwinde, die Behörden hätten die Bewohner vergessen, die Polizei sehe man nur am Freitag bei der Alkoholkontrolle. Das berichtete Tommy Wieringa kürzlich bei einem literarischen Dinner mit dem niederländischen Königspaar im brandenburgischen Werder. Diese Empfindung teilen seine Figuren. Nach einem Überfall auf Hedwiges nimmt die Unsicherheit weiter zu. Paul glaubt, dass ein Russe und der zwielichtige Schulkamerad Steching, der hinter der Grenze ein Bordell betreibt, dahinter stecken. Im Puff waren Paul und Hedwiges Stammgäste. Und Hedwiges hatte einmal damit geprahlt, so viele Ersparnisse zu haben, dass er inzwischen Millionär sei. Ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit war ihm da sicher, auch wenn an der Geschichte nichts stimmte. Bei dem Einbruch werden Hedwiges 80.000 Euro gestohlen. Das ist alles, was er zur Alterssicherung im Sparstrumpf hatte. Und er wird böse zugerichtet, von seinen Peinigern auf brutale Weise malträtiert. Nun ist die Gewalt nicht mehr nur abstrakt.
In der Wärme am frühen Abend hackte Paul Holz. Das Halfter und seine Trainingsjacke hatte er an einen Ast gehängt. Er fühlte sich schwach. Erstaunlich, dachte er, wie schnell man sich daran gewöhnt, auf Gewalt gefasst zu sein. Er lebte wie ein Hase, die Nase in die Luft gereckt. Überall waren Schatten und Bedrohung.
Tommy Wieringa lässt zwischen seinen Figuren ein enges Beziehungsgeflecht entstehen. Es ist da, unausgesprochen zwar, aber doch wunderbar erzählt, eine Zärtlichkeit, die anrührt, weil sie der Härte des Lebens abgetrotzt ist und der Einsamkeit. Eigentlich gestattet sie sich nie einen Ausdruck, höchstens indirekt. Bei einer ihrer Reisen schenkt Hedwiges seinem Freund Paul ein Medaillon der heiligen Rita, das er an einem Straßenstand gekauft hat. Ein Bildnis mit Rosen, einem Weinstock und den Worten »Heilige Rita, bete für uns«. Paul erwirbt einen weiteren dieser Anhänger und bringt ihn Rita mit, einer Prostituierten, die in Stechings Etablissement arbeitet und mit der Paul oft aufs Zimmer geht, in die er vielleicht sogar verliebt ist, ohne es sich einzugestehen.
Die heilige Rita war nicht nur die Retterin der aussichtslosen Fälle, sondern auch die von unfruchtbaren Frauen und Frauen in einer schlechten Ehe, von Fleischern und Fleischhändlern.
Rita legt das Medaillon ihrer Namenspatronin nie mehr ab. Und der gläubige Paul weiß vermutlich, dass sie alle eine Retterin brauchen könnten in ihrem aussichtslosen Dahinleben. Auf der anderen Seite aber ist da bei Paul auch ein heiliger Zorn. Und die Gewalt, die um ihn herum zuzunehmen scheint, lässt in ihm das Gefühl aufkommen, als Rachegott auftreten zu müssen. Tommy Wieringa, der seinem Helden eine Geschichte gibt, eine Vergangenheit, die sich immer wieder in die Gegenwart schiebt, lässt am Ende offen, was geschehen wird. Ob es zu einer Explosion kommt oder zu einer Kapitulation oder zu irgendetwas dazwischen. Er macht mit seinem Roman allerdings klar, dass man nicht auf die Resignation der sogenannten abgehängten Provinzler bauen sollte. Da brodelt etwas, das Rechtspopulisten und rechtsextreme Parteien wie Aas Geier schon längst erspüren und ausbeuten. Und das vielleicht irgendwann in radikalerer Form ausbrechen wird.
Ulrich Rüdenauer zu Tommy Wieringas Roman Santa Rita. Erschienen ist das Buch in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Bettina Bach im Karl Hanser Verlag, 288 Seiten, 22 Euro. Und nun zu J.J. Vosköhl. Unter dieser Abkürzung kennen wir den 2008 verstorbenen Niederländer. Seit die 7 Bände seines Megaromans Das Büro auch in deutscher Übersetzung erschienen sind. Die 5200 Seiten bewältigte der Publizist und Übersetzer Gerd Busse. Nun ist in der aktuellen Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft ein Auszug aus Voskuils 1999 in den Niederlanden veröffentlichten Roman Nicolines Mutter nachzulesen. Und auch dieses Mal ist Gerd Busse der Übersetzer. Im beigefügten Dossier wird dieser Kurzroman als eine Art Satellit oder Ableger von Voskuils Büroroman bezeichnet. Ich fragte Gerd Busse zu Beginn unseres Gesprächs, wie denn die beiden Romanwerke zusammenhängen.
Voskuil hat in den 90er Jahren einen großen Schlüsselroman geschrieben, Das Büro, in 7 Bänden, 5000 Seiten, in dem er seine Berufsbiografie, also seine 30 Jahre, die er an einem Volkskundeinstitut in Amsterdam gearbeitet hat, niedergeschrieben hat. Also sein Leben und vor allem sein Leiden. Und das war eine Arbeit als Volkskundler. Da haben die Wichtelmännchen-Erzählungen in den Niederlanden untersucht oder die haben sich mit der Nachgeburt des Pferdes beschäftigt. Und das waren alles Projekte, die er vollkommen sinnlos fand und ohne jeden Wert fand. Und naja, und dieses Leiden an seiner Arbeit, das hat er aufgeschrieben. Also es ist ein sehr trauriger Roman, der aber unglaublich komisch erzählt wird und vor allem sehr wiedererkennbar erzählt wird. Und der in den Niederlanden ein Riesenerfolg war, also gerade wegen der Wiedererkennbarkeit und wegen dieses Wechselbads der Gefühle. Aber es waren vor allen Dingen diese vielen kleinen Geschichten, die da erzählt werden, die Hierarchiekonflikte, ob das Fenster aufgemacht werden soll oder zubleiben soll, solche Geschichten. Das war für die Leser sehr wiedererkennbar und wie gesagt, es ist ein sehr dialoghafter Roman, der unglaublich komische Dialoge enthält. Also es ist eine richtige Realsatire. So, und dieser Roman spielt sich also hauptsächlich in diesem Büro ab, in diesem Volkskundeinstitut, aber auch in der häuslichen Sphäre. Und da spielt unter anderem dann auch Schwiegermutter des Autors, seines alter Egos, Martin Koning, wie er im Roman heißt, eine Rolle, die natürlich in diesen 30 Jahren immer älter wird und vor allem immer dementer wird.
Muss man den großen Romanzyklus kennen, um den Ableger Nicolines Mutter zu verstehen?
Nee, gar nicht. Da wird eine ganz eigene kleine Geschichte erzählt, eine ganz anrührende Geschichte, jenseits des Bürogeschehens, obwohl das Büro immer wieder auch reinspielt. Also werden Personen erwähnt, da werden Ereignisse erwähnt, die der Leser des Büros kennt. Also ist im Grunde genommen einerseits eine Erweiterung, aber andererseits ein ganz eigenständiger kleiner Roman.
Hier im aktuellen Schreibheft wird ja dieser Roman sozusagen in 23 Seiten, also ein Romanauszug, vorgestellt. Dazu gibt es eine Einführung von Ihnen als Übersetzer und Kenner des Voskuilschen Werks und ein Interview, was mit dem 2008 verstorbenen Autor geführt wurde. Ja. Es geht in diesem Roman um den fortschreitenden Prozess der Demenz einer älteren Frau. Sie hatten das eben schon gesagt, die Schwiegermutter ist betroffen. Mittlerweile ist das ja ein verbreitetes Thema in der Literatur. Gerade ist zum Beispiel der Roman Der vergessliche Riese von David Wagner erschienen. Was ist das Besondere an Voskuils literarischer Verarbeitung dieses Themas?
Das Besondere ist daran, dass er die Demenz aus einer ganz strengen Außenperspektive erzählt. Also aus dem Blick des Erzählers, also Martin Konings, wie er im Roman heißt, des Schwiegersohns, der eigentlich nur registriert. Also er fängt Beobachtungen auf, er hört den Gesprächen zu, mischt sich auch selber in die Gespräche ein, versucht mit der Schwiegermutter zu kommunizieren. Das gelingt also am Anfang alles noch relativ in Ordnung. Das erste Mal, dass es so wirklich auch dem Leser deutlich wird, das ist als die Mitte der 60er Jahre, also der Roman, der umfasst auch etwa 30 Jahre, also den Zeitraum auch dieses Großwerks Het Büro, als man dann Mitte der 60er Jahre gemeinsam in die Ferien fährt und dann in einem Ferienhaus ist und dann kriegen die einen Trauerbrief. Die Schwiegermutter muss also zur Beerdigung eines Verwandten fahren und also sie will da absolut nicht hin. Also man vermutet schon, also sie hat Schwierigkeiten, sich schon so im Raum zu orientieren, also einen Bus irgendwie zu nehmen, umzusteigen, solche Dinge. Das wird aber noch gar nicht wahrgenommen und dann ist sie so aufgeregt, dass sie dann die Toilette in diesem Ferienhaus nicht mehr finden kann. Also damit fängt das eigentlich so an. Diese Löcher, dieser Verlust der Orientierung in Raum und Zeit wird immer größer. Die Löcher, die gerissen werden, die werden immer größer. Und zum Schluss kann sie Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten. Und ganz zum Schluss erkennt sie auch ihre eigene Tochter nicht mehr wieder.
Gerd Busse, das wirkt zunächst, wenn man das liest, recht undramatisch und manchmal sogar komisch. Ne? Das ist ja bei diesem Thema leider auch so, dass es auch einer gewissen Komik nicht entbehrt. Und doch haben wir es mit einem Drama zu tun. Was ist das Geheimnis des Voskuelschen Schreibens? Also dieser Autor hat ja, das haben Sie am Anfang schon gesagt, in den Niederlanden eine geradezu euphorische Lesergemeinde. Was macht ihn aus, dass man da so hineingezogen wird, obwohl es ja eigentlich eine recht kühle Betrachtung ist?
Ich glaube, das Besondere an Voskuel ist diese unglaublich schlichte, nüchterne Art zu schreiben, zu versuchen, die Wirklichkeit abzubilden mit sehr, sehr vielen Details. Also da wird nicht einfach, geht nicht einfach eine Tür auf, sondern jemand öffnet sie und die geht dann knarrend auf oder so.
Auch langweilig sein.
Das kann sehr langweilig sein, ist es bei ihm aber nicht, weil sich da ganz viel auch im Kopf abspielt. Das ist so ein bisschen auch wie bei dem Hemingwayschen Eisbergprinzip. Also man glaubt, man erhält alle Details, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Achtel des Eisbergs, den man sieht, und 7/8, die sind dann unter Wasser. Also das läuft dann im Kopf ab. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Voskuel ein unglaublich guter Dialogerzähler ist. Also seine Dialoge sind eigentlich filmreif.
Auch bei uns ist dem 7-bändigen Büroroman Het Bureau große Beachtung geschenkt worden. Können wir davon ausgehen, dass es nicht bei den 23 Seiten im Schreibheft bleibt?
Ja, ich glaube schon. Jahrelang bin ich von Verlag zu Verlag gelaufen. Ich habe es auch dem Verbrecherverlag mehrfach angeboten, diesen kleinen Roman, Der Mude von Nicolin. Der Verbrecherverlag hat sich dann dagegen entschieden, aber als Reaktion auf die Schreibheftveröffentlichung meldete sich dann ein kleiner, aber sehr feiner Verlag, auch aus Berlin, der so begeistert war, dass er sofort ein Angebot bei dem niederländischen Verlag van Oorschot abgegeben hat.
Gerd Busse, der von ihm übersetzte Text aus Johannes Jakobus Voskuels Roman Nicolins Mutter, ist in der aktuellen September-Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft nachzulesen, die im Essener Rigodon Verlag erscheint. Norbert Wehr ist der Herausgeber dieses Heftes. Jedes Einzelheft kostet 15 Euro. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Vorschau auf das Wochenende. Zunächst, was hat der Mitternachtskrimi in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr zu bieten? Dieses Mal ist es ein Science-Fiction-Hörspiel aus dem Jahre 1966 mit Gruselpotenzial. Das Geheimnis des singenden Hauses, so der Titel. Verfasser Horst Eifler und Ruprecht Kurzrock. Eine verzweifelte Anruferin meldet sich bei Scotland Yard, weil sie einen schrecklichen Gesang in ihrer Straße hört. Also gehen Inspektor Harris und sein Assistent Roberts der Sache nach. Vor dem Haus Nummer 78 in der Crown Lane treffen sie auf den Ehemann der Anruferin, der behauptet, die Stimme existiere nur im Kopf seiner Frau. Aber plötzlich weht ein seltsamer Gesang aus dem naheliegenden Landhaus eines Professors zu ihnen herüber. Ein kurzer Ausschnitt.
Inspektor Harris?
Sie müssen bitte sofort kommen. Sie singt schon wieder. Hören Sie? Diese grauenhafte Stimme.
Mit wem spreche ich denn?
Nummer 78, Crown Lane, Richmond. Bitte.
Hallo? Hallo? Kommen Sie mit. Wo kommt das her?
Was?
Der Gesang.
Vielleicht von oben.
Wozu dient dieser Raum?
Ein ganz gewöhnliches Laboratorium.
Haben Sie das geschrieben?
Eine Liste. Ich musste sie für Professor Wennerschild abtippen.
Ich glaube, diese Namen kennen wir doch. Vermisste?
Ja.
Alles Meldungen aus diesem Jahr.
Stecken Sie Ihre Kanone weg. Sowas geht hier nur nach hinten los. Wissen Sie eigentlich, wo wir hier sind? In der Antiwelt.
Das Geheimnis des singenden Hauses in der kommenden Nacht ab 0.05 Uhr in unserem Mitternachtskrimi. Und morgen am Samstag im Büchermarkt für junge Leser spricht Ute Wegmann mit dem Comiczeichner und Kinderbuchillustrator Heribert Schulmeier. Und Peter Kurzecks Roman Der vorige Sommer und der Sommer davor wird am Sonntag unser Buch der Woche sein. Jetzt geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Christiane Knoll. Da wird unter anderem die Auswirkung von Pflanzenschutzmitteln auf Zugvögel Thema sein. Ich verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.